Wie immer die Frage zu Anfang, wer hat es denn probiert mit Sila Anusati? Okay, keiner.
Was heißt hier keiner, bin ich keiner?
Also, ja, sieht man da jetzt nicht an der Nasenspitze noch.
Nee, so hat nicht,
achso, okay, gut. Ganz heimlich.
Und mir ging es gut damit?
Ja. Das ist erfreulich.
Vor allen Dingen, wenn ich überlegt habe, was ich schon erreicht habe. Und das fand ich sehr schön.
Also ist Freude aufgestiegen. Sehr schön. Noch irgendjemand?
Schon ja. So ein, zweimal funktioniert.
Okay, gut. Funktioniert in dem Sinn, dass Freude aufgestiegen ist. Okay. Hat sich jemand irgendwie selber runtergemacht dabei?
Nicht? Das soll man doch nicht.
Nein, das soll man nicht, aber es gibt ja Leute, die die Neigung haben, oh, was habe ich noch nicht zusammengebracht und immer das Negative sehen. Also hier nicht, das ist sehr erfreulich. Ja, weil... Das hätte dann schon ein gewisses Problem bedeutet für die nächste Anusati, die sich da anschließt. Wenn ich jetzt nicht selber mit mir im Reinen bin, dann habe ich Schwierigkeiten, wirklich Chaga zu üben. Chaga, ja... kommt ursprünglich wohl von Jayati, von Aufgeben. Hat was mit Freigebigkeit, mit Loslassen zu tun, mit Großherzigkeit, mit Weitherzigkeit, mit Offenherzigkeit. Ist ein bisschen sehr umfangreicher Begriff. Auch in den verschiedenen Kombinationen, wo er dann verwendet wird. Und kann also wirklich vom einfachen Hergeben von etwas bis zur letztendlichen Befreiung führen. Also das ist mit einer der mächtigsten Anusatis, die wir hier haben. Und gerade auf dieses Anusati trifft... eben zu, dass wenn es entfaltet wird, häufig geübt, dann führt es zur gänzlichen Abwendung, zur Loslösung, zum Erlöschen, zum Frieden, zur Durchschauung, zum Erwachen, zum Nibbana. Das ist Chaga Anusati. Kommen dann später nochmal darauf zurück. Es ist bewusst, gleich, dass hier nicht Dana Anusati steht. Chaga ist nochmal was anderes. In der Reflexion über Chaga Anusati kommt zwar auch das Wort Dana vor, weil es eben auch etwas mit Geben, Mitgeben und so zu tun hat, Spenden und Opfern und so weiter, aber Chaga ist einfach der umfassendere Begriff, der wesentlich weiter führt als Dana an sich. Ja?
Was für Sprüche hat man da dafür?
Lass der Zeit, kommt schon. Das letzte Mal ging es um Sila Anusati und das ist natürlich eine großartige Überleitung zu Chaga Anusati. Und warum?
Weil Sila...
Ja,
ist gut überladen.
Leitung zu Chaga Anusati.
Ja, das hat damit zu tun, dass ich loslasse, was Schlechtes zu tun. In dem Sinn, oder wie?
Auch, aber der Buddha drückt es so aus: Es gibt da, ihr Mönche, fünf Gaben, große Gaben, bekannt als ursprüngliche, bekannt als althergebrachte, als altüberlieferte, altbewährte, unbeeinträchtigt in ihrer Geltung, jetzt wie früher, die nicht beeinträchtigt sind und unbeeinträchtigt bleiben werden, ungetadelt von einsichtigen Asketen und Priestern. Welches sind diese fünf? dann zählt er eben die fünf Sila auf, weil das nämlich die Gabe der Furchtfreiheit ist, wenn man die Sila einhält. Indem er aber unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit gibt, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung, wird ihm selber Freiheit von Furcht, Feindschaft und Bedrückung zuteil. Also wenn man eben Sila Anusati gemacht hat, kann man theoretisch gleich weitermachen mit Jaga Anusati und sich daran erfreuen, dass man den Wesen die Gabe der Furchtfreiheit zukommen lässt. Das mag jetzt für uns jetzt nicht so Besonderes sein, aber wenn man sich auf der Welt umschaut, ist es durchaus was Besonderes. Dass man sagt, wie durchkommen war es, ich bin ein Braver, bei mir braucht keiner Angst haben, das ist schon viel wert. Und natürlich hat der Heinz auch recht, wenn er sagt, auch da bei Sila muss man natürlich loslassen. Wenn dann ein Impuls kommt zur Gewalttätigkeit oder ein Impuls kommt zur Bösartigkeit, sei es jetzt sprachlich oder körperlich, oder ein Impuls kommt, der mit Entreißen zu tun hat oder ein sexueller Impuls oder was auch immer hinter diesen Verstößen gegen die Sila stehen mag, dass man den eben dann loslässt. Da kommt dann wieder Jaga ins Spiel. Und so kann man das gut verbinden und sagt der Buddha eben auch entsprechend, ich bin jemand, der sich in Jaga übt. Wenn er darüber reflektiert, erlangt er Inspiration in Bezug auf den Sinn der Lehre, Inspiration im Dhamma, erlangt er dhammische Freude. Es ist diese dhammische Freude, die ich einen Ausrüstungsgegenstand des Herzens nenne. Für die Entfaltung eines Geistes, der ohne Feindseligkeit und ohne Übelwollen ist. Also Jaga, ein Ausrüstungsgegenstand des Herzens. Und ein sehr, sehr schönen Begriff. Und jetzt kriegt der Heinz sein Sprühl. Ein großer Gewinn ist es für mich, gut habe ich es getroffen, dass ich inmitten der von Laster des Geizes umsponnenen Menschheit mit einem von Laster des Geizes freien Herzens im Hause lebe. Freigebig, mit offenen Händen, zum Geben geneigt, den Bedürftigen zugetan, am Austeilen von Gaben Freude habend. Und natürlich, wenn man über Jaga reflektiert, dann ist der Geist weder von Gier umsponnen, noch von Hass und Verblendung umsponnen, und angesichts von Jaga ist sein Geist zu solcher Zeit recht gerichtet. Recht gerichteten Geistes aber gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre. Im Freudigen aber erhebt sich Verzückung, verzückten Geistes beruhigt sich das Innere. Im Inneren beruhigt empfindet er Glück und des glücklichen Geist sammelt sich. Von diesem Jünger heißt es, dass er unter der verkehrt gerichteten Menschheit im Besitz des Rechten weilt, dass er unter der leidenden Menschheit leidlos weilt. In den Strom der Lehre eingetreten, entfaltet er die Betrachtung von Jaga. Auch beim Gehen magst du diese Betrachtung üben, beim Stehen magst du sie üben, beim Sitzen, beim Liegen, auch während deiner Beschäftigung nachgehst, magst du sie üben, auch während du im Hause voller Kinder wohnst, magst du sie üben. Also nochmal. Ein großer Gewinn ist es für mich, gut habe ich es getroffen, dass ich inmitten der vom Laster des Geizes umsponnenen Menschheit mit einem vom Laster des Geizes freien Herzens im Hause lebe. Freigebig, mit offenen Händen, zum Geben geneigt, den Bedürftigen zugetan, am Austeilen von Gaben Freude habend. Können wir ja gleich mal probieren. Es gibt eine Chataka-Geschichte, also eine Wiedergeburtsgeschichte vom Buddha, wo er einmal ein Erbe war, der sehr, sehr viel Geld geerbt hat und eigentlich aber der Welt entsagen wollte. Dann hat er den König gefragt, ob er irgendwie ein großes Gabengeben veranstalten kann und hat dann alle Leute eingeladen, in der Stadt zu ihm zu kommen, und er hat dann ausgeteilt und ausgeteilt, 7 Tage lang, und es war immer noch kein Ende mit seinem Reichtum. Und dann war ihm das irgendwie zuwider, das Gabengeben, und da ist er einfach gegangen und hat die Tür offen lassen. Also so von Dana zu Chaga praktisch. Einfach alles das hinter sich gelassen. Das ist jetzt natürlich auf einem materiellen Bereich, aber auf dem spirituellen Bereich ist es natürlich auch so, dass man das alles loslassen muss, das alles zurückgeben muss, da wo es herkommt. Und deswegen heißt es auch, oder kommt Chaga auch in einer Sutta vor, die jetzt nichts mit Dana zu tun hat, sondern mit tiefer Einsicht. Was da hinsichtlich des Elementes Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein, Wille, Gier, Ergötzen, Begehren ist, sich anschließen und anhangen, das sich festlegen, das Eingewöhnen und Hinneigen des Geistes aufgrund des Versiegens davon, der Entzüchtung, der Aufhebung, des Loslassens, der Entäußerung, heißt es, ganz befreit ist der Geist. Und auch hier haben wir eben Chaga wieder drin, im Verbund mit Viraga, Nirodha und Patinissaga und im Gegensatz zu Wille, Gier, Ergötzen, Begehren, sich anschließen und anhangen, das Festlegen, Eingewöhnen und Hinneigen. Also Chaga ist praktisch das Gegenteil davon. Da heißt es dann, lass los, was war, lass los, was kommt, lass los, auch was dazwischen liegt. Das Dasein überschreite mit so allseits befreitem Geist. Berührt dich Geburt und Verfall nicht mehr. Oder auch, man sollte der Vergangenheit nicht nachhängen oder Erwartungen in die Zukunft setzen. Das Vergangene liegt hinter uns, das Kommende ist unerreicht. Was gerade jetzt gegenwärtig ist, das sieht man klar einsichtig aufsteigen. Nicht eingefangen, unerschüttert, so entwickelt man das Herz. Ja. Aber wie wir alle wissen, ist Loslassen viel leichter gesagt als getan. Wird zwar gerne mal benutzt, lass einfach los, aber so ist es halt einfach nicht, dass man einfach so loslässt. Genau wie gesagt, man kann nicht direkt loslassen, sondern man kann nur indirekt Bedingungen herstellen, in denen Loslassen möglich wird. Und deswegen beginnt auch der Vers zu Chaga Anusati mit etwas ganz anderem. Sondern es heißt, gut habe ich es getroffen. Ein großer Gewinn, ein großes Glück ist es für mich. Buddha spricht jetzt etwas an, eine geistige Qualität, die als so selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass es in den Sutten nicht so häufig Erwähnung findet. Und zwar die Dankbarkeit. Der schlechte Mensch ist undankbar und nicht erkenntlich, denn Undankbarkeit und mangelnde Erkenntlichkeit sind bezeichnend für schlechte Charaktere. Undank und mangelnde Erkenntlichkeit bilden den Grundzug eines schlechten Menschen. Der gute Mensch aber ist dankbar und erkenntlich, denn Dankbarkeit und Erkenntlichkeit sind bezeichnend für gute Charaktere. Dankbarkeit und Erkenntlichkeit bilden den Grundzug eines guten Menschen. Also die Buddha spricht hier Menschen an, die allen Grund haben, dankbar zu sein. Jetzt nicht nur, weil sie was haben auf der materiellen Ebene, sondern auch, weil sie etwas verstanden haben, weil sie wissen, was ein Guthaben eigentlich ist oder was ein Schatz eigentlich ist oder was Reichtum eigentlich ist. Dann gibt es da die 7 Schätze, 7 echte Schätze. Den Schatz des Vertrauens, der Sittlichkeit, des Schamgefühls, der sittlichen Scheu, des Wissens, der Freigebigkeit und der Weisheit. Also ich kann sowohl dafür dankbar sein, dass ich mich in einer wirtschaftlich, materiell guten Position befinde im Vergleich zu den meisten anderen. Umso mehr kann ich dankbar sein, dass ich der Buddha-Lehre begegnet bin. Und ebenso kann ich sehr dankbar sein dafür, dass ich dabei bin, diese 7 Schätze mir anzueignen, sie zu vermehren, sie zu vergrößern. Und dann kann ich wirklich sagen, gut habe ich es getroffen. Ein großer Gewinn, ein großes Glück ist es für mich, dass ich inmitten der von der Befleckung, der Habgier, des Geizes, des Neids, der Besitzgier, der Selbstsucht überwältigten Menschheit mit einem vom Makel, der Habgier, Geiz, Neid, Besitzgier, Selbstsucht freien Herzen im Hause lebe. Macera Mala ist eben so ein Begriff. Mala ist eindeutig, das ist Makel, Fleck, Befleckung. Macera hat eben was mit Geiz, mit Habgier, auch mit Neid, mit Besitzgier und dadurch natürlich etwas mit Selbstsucht zu tun. Also hier habe ich schon 2 Faktoren, die ganz wesentlich zum Loslassen beitragen. Also zum einen die Dankbarkeit und zum anderen das Verständnis. Und man könnte noch einen dritten hinzufügen, eine gewisse Selbstgenügsamkeit, die wir natürlich auch dadurch, dass wir jetzt Sila Anusati praktiziert haben, schon aufgebaut haben. Also Selbstgenügsamkeit in dem Sinne, ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich habe eine klare Ausrichtung im Leben. Ich weiß, wo die Sache hingeht. Ich weiß, was wirklich wichtig ist, was wirklich wertvoll ist. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich in einer Gesellschaft, die praktisch völlig anders gestrickt bin, ist, diesen Weg gehen kann, mein Leben derart gestalten kann. Also mit diesen Voraussetzungen wird dann das Loslassen schon um einiges leichter, wenn ich das verstanden habe. Das sollten wir uns vielleicht mal vor Augen führen. Gut habe ich es getroffen, ein großer Gewinn, ein großes Glück ist es für mich, dass ich inmitten der von der Befleckung der Habgier überwältigten Menschheit mit einem vom Makel der Habgier, der Selbstsucht freien Herzens im Hause liege. Natürlich ist auch hier wieder das Ziel sehr absolut und plakativ dargestellt, aber dadurch wird es auch klar, was wir anstreben sollen. Und wie wir vorher gehört haben, bringt allein schon der Versuch, dieses Rüstzeug des Geistes zu erlangen, Inspiration und Freude im Dhamma. Wir haben natürlich nicht die Einsicht oder den Überblick, den der Buddha hatte, aber unser Verständnis, dass das Verteilen von Gaben gut ist, wächst mit zunehmender Praxis. Buddha hat ja in seinem Überblick über so und so viele Weltzeitalter die Notwendigkeit oder die Bedeutung des Gebens klar erkannt und fängt ja auch immer seine Belehrung von neu herangekommenen mit dem Geben an. Also das ist erst einmal der wichtigste Punkt, den er setzt, und erst dann führt er sie schrittweise zu den vier edlen Wahrheiten. Würden die Wesen den Lohn für das Verteilen von Gaben kennen, so wie ich, so würden sie nichts genießen, ohne etwas gegeben zu haben, und es würde der Makel des Geizes nicht ihr Herz umsponnen halten. Selbst den letzten Bissen, den letzten Brocken würden sie nicht genießen, ohne davon auszuteilen, falls sie einen Empfänger dafür hätten. Da nun aber die Wesen den Lohn für das Austeilen von Gaben nicht so kennen wie ich, deshalb genießen sie auch, ohne etwas gegeben zu haben. Und der Makel des Geizes hält ihr Herz umsponnen. Also es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man gegen diesen Geiz, diese Besitzgier, Habgier vorgeht. Und erst wenn das Herz und der Geist frei und offen und weit werden, kann das Dhamma auch wirklich Fuß fassen und dort Früchte tragen. Also mit Geiz ist geil, kommen wir nicht weiter. Geiz ist eben nicht geil und die Leute, die eben den Lebensstil des Raubtierkapitalismus mitmachen, mitbetreiben, unterstützen. Die Leute, die mit Lebensnotwendigkeiten spekulieren, da Gewinne machen, die Gewinnmaximierung auf Kosten von allen anderen betreiben, die sind sehr weit weg vom Verständnis des Dhamma. Inwieweit wir daran Anteil haben, muss ja jeder selber für sich entscheiden. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Grundhaltung unserer Gesellschaft der Gegenteil von Jaga ist. Und wenn man das vorher gehört hat, war es wohl auch schon zu Buddhas Zeiten so. Es wird sich nicht großartig ändern. Dahinterstehende Denken oder die dahinterstehende Gesinnung geht eben gegen den Strom. Also es ist eben keine gierige Gesinnung, sondern eine gebende, eine vergebende, nachgebende Gesinnung. Keine entreißende, eine Gesinnung, die natürlich auch mitfühlt, mitempfindet, die das Bedürfnis, die Not der Mitwesen erkennt, die Mitwesen respektiert, als gleichberechtigte, empfindende Wesen. Während die anderen glauben wollen, dass wenn sie etwas geben, dass sie dann weniger haben, hat der Mensch mit dharmischem Verständnis erkannt, dass wenn er etwas gibt, dann hat er mehr. Dann hat er was Echtes, dann schafft er sich in Zukunft einen Schatz. Die Gesinnung muss natürlich auch passen. Also zum einen die Qualität der Dankbarkeit muss da sein, ein Verstehen muss da sein, eine gewährende, offene Gesinnung muss da sein, um dann wirklich so geben zu können, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist schon beim Geben schwierig, dass man gibt, ohne etwas zurückzuerwarten. Loslassen ist dann nochmal eine Stufe weiter. Aber, wie Buddha auch ganz klar macht, weil es gibt ja dann auch die ganz Geschickten, die sagen, ja, das kann ich nicht, da gebe ich lieber nichts. Weil man soll ja beim Geben Freude empfinden. Das freut mich aber gar nicht, da gebe ich lieber nichts. Und ich erwarte ja eigentlich was zurück, na, dann lassen wir das lieber bleiben. Das ist ja dann nicht authentisch, nicht aufrichtig, wenn ich, da gebe ich lieber nichts. Aber der Buddha macht es ganz klar, erwähnt auch die verschiedenen Motivationen, die es gibt. Das Geben immer, egal aus welcher Motivation, gut und gewinnbringend ist. Da gibt einer Sariputta aus selbstischem Verlangen, gefesselten Herzens, aus Sucht nach Gewinn und in der Hoffnung, dass er die Belohnung dafür nach dem Tode genießen wird. Und als Gabe spendet er dann einem Asketen oder Priester Speise, Trank, Gewand, Gefährt, Blumen, Wohlgerüche, Salben, Bett, Wohnstatt und Beleuchtung. Was meinst du, Sariputta, mag da wohl einer auf solche Weise Gaben spenden? Gewiss, Herr. Wer aber, Sariputta, auf solche Weise Gaben spendet, der erscheint infolge dieser Gabe beim Zerfall des Körpers nach dem Tode unter der Schar der vier großen Götterkönige wieder. Nach der Auswirkung aber jener Tat, jetzt kommt's, Downside, jener Macht, jener Würde, jener Herrschaft steigt er wieder hinab, kehrt wieder zurück in diese Welt. Gut, das passiert natürlich jedem. Also, egal ob du jetzt noch ein paar Himmel höher kommst oder nicht, früher oder später ist auch das Gute, das du getan hast, da erschöpft und dann steigst du wieder ab, fällst wieder runter. Also auch das wäre kein Grund zu sagen, ach, das hilft dir auch nichts, da gebe ich aber nichts. Vielmehr muss man verstehen, es ist ein großer Gewinn, weil denen geht es deutlich besser als uns hier, den vier Großkönigen. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwie bloß bei den erdnahen Geistern landen würde und sich um ein paar Gräslein kümmern könnte, sondern man gehört zu den Großkönigen, das ist schon ziemlich gut. Das, obwohl man doch da mit selbstischen Verlangen und gefesselten Herzen und in der Erwartung etwas wiederzubekommen gegeben hat. Also egal wie, es ist immer gut. Man hat keine Ausrede, nicht zu geben. Idealerweise gibt man natürlich befreit. Da ist jetzt das nächste Wort, Mutter Jago. Mutter von befreit, auch bei wie Mutti steckt das auch drin. Befreit, abgelassen, abgelegt, aufgegeben, geopfert. Also Mutter Jago, befreites Loslassen oder frei herausgebend oder freiwillig verzichtend oder befreit gebend oder das Befreiende am zum Zurücktreten oder am Loslassen empfindend. Das ist, kann man jetzt so oder so interpretieren, und es ist ja immer schön, wenn diese Pali-Worte so verschiedene Bedeutungsschattierungen haben, weil man dann eben viel Material hat, um darüber zu reflektieren. Ja, wenn man nur so das Deutsche hat, ist dann das oft ein bisschen dürftig. Buddha erwähnt eben noch andere Motivationen, die es gibt zum Geben. Spontan gibt man. Es überkommt ihnen einen einfach, also kann einfach mal passieren, denken, ach, was gibt man mal, denkt sie nichts weiter dabei. Vielleicht denken sie nachher, ach, es soll nicht wieder vorkommen. Aber es habe ich jetzt nichts dagegen machen können. Aus persönlicher Zuneigung gibt man. Ah ja, dieser nette Ding, gibt jetzt was. Aus Furcht gibt man. Also zum einen, dass man dann schief angeschaut wird, als Knauser angesehen wird. Und ja, also jetzt zum Beispiel, früher hat es ja in der Kirche einen Klingelbeutel gegeben. Und da haben wir immer aufpassen müssen, dass die anderen nicht merken, dass man einen Hosenknopf reingeschmissen hat, anstatt am Geld. Aber irgendwas muss man ja geben, und deswegen.
Das muss schon klappern.
Genau, muss klappern. Muss uns klappern lassen. Oder eben aus der anderen Furcht vor jenseitiger Vergeltung, da gibt es auch den Spruch, wenn das Geld im Klingelbeutel klingt, die Seele in den Himmel springt, und wenn sie nichts klingt, dann geht es abwärts. Also aus diesen Arten von Furcht kann man geben. Im Ärger gibt man, da habe ich endlich meine Ruhe, kriegt er was, also das kennt man, wenn man viel mit Bettlern zu tun hat, da kennt man das. Gib ihm halt was, dann geht er endlich. Aus Verblendung gibt man. Oder im Gedanken, man hat ja auch mir gegeben, gibt man. Das ist ja schon mal sinnvoller, dass man so viel erhalten kann, ja was zurückgeben. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Oder weil man glaubt, dass Geben etwas Gutes ist. Nicht zu Unrecht. Oder weil man denkt, da gebe ich jetzt was, dann kriege ich auch wieder was zurück. Dann wird mir wieder gegeben. Das kann durchaus lästig werden mit dieser komischen Schenkerei, die es gibt. Die haben mir das geschenkt, und wie viel war das wert? Da muss ja auch irgendwas, was gleichwertig ist und so weiter. Oder wenn auch so eine neumodische Geschichte, wenn ich irgendwo hingehe, dann bringe ich was mit. Kenne ich aus meiner Jugendzeit nicht. Da ist man einfach irgendwo hingegangen, weil man jemanden sehen wollte. Und jetzt muss man immer irgendwie, da hast du eine Süßigkeit oder eine Flasche Wein oder weiß der Teufel, irgend sowas dabei haben, weil der kommt das nächste Mal und bringt garantiert auch was mit. Und dann hat man sich so in einem komischen Kreislauf von falschen Geben verfangen. Aber egal, so schräg das auch sein mag, geben ist immer was Gutes. Also insofern nur zu.
Bist du der Großkönig, gell?
Ja.
Was heißt das mit der Verblendung? Was heißt, man gibt aus Verblendung? Wie soll ich es denn
Verblendung? Ja. Hätte ich jetzt auch so gesehen.
Aber gibt es jetzt nichts konkretes?
Da gibt es nichts dazu. Nein.
Was hast du jetzt gesagt?
Was?
Die
Verblendung.
Ja, Verblendung.
Ja, die Illusion ist Verblendung.
Die Illusion. Ach, die Illusion. Die
Illusion. Ja. Verblendung, ja. Ja.
Sagt er, was mit einem passiert, wenn man aus reinen Herzens das gibt? Wo kommt man da hin?
Sagt er, aber ich habe es nicht aufgeschrieben. Das könnt ihr euch selber denken. Dann hier wieder auch Teil der Verblendung. Wenn ich gebe, wird sich über mich guter Ruf verbreiten. Naja, das ist auch bekannt. In Deutschland weniger, in Amerika ist es gängiger, dass die Reichen immer so große Stiftungen ins Leben rufen und so weiter. Die Deutschen sagen, das ist mir erwischt, Hauptsache ich habe mehr Geld. Aber jetzt kommen die zwei Haupt- oder die zwei wichtigsten Gründe, um zu geben, also abgesehen von den vorderen vorherigen, die wir hatten, weil man weiß, dass Geben etwas Gutes ist, weil beim Geben sich ihm das Herz erheitert, Befriedigung und Freude entsteht. Das ist natürlich toll. Dann kann ich wirklich befreit geben. Wenn sich mein Herz erheitert und erweitert und ich befriedigt und freudig gebe. Oder ferner gibt einer eine Gabe nicht aus jenen Gründen, sondern er gibt Gabe als eine Veredelung und Läuterung seines Geistes. Also das wäre dann praktisch nochmal etwas ein Schritt weiter, wo dann einfach auch das Verständnis der Auswirkungen dazu kommt. Also es ist nicht so gedacht im Sinne eines Kuhhandels, sondern einfach das Verstehen, dass wenn sich der Geist erheitert und erfreut am Geben, dann veredelt es auch meinen Geist. Das wäre natürlich Mutter Chago, also wirklich ein befreites Geben, ein befreites Loslassen, wo nichts mehr zurückbehalten wird. Das nächste ist dann Payatapani, was heißt, wörtlich heißt reine Hände. Heißt im übertragenen Sinn, mit offenen, darreichenden, freigebigen Händen das zu geben, was man auf ehrliche Weise erworben hat, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. So nicht eine Hand schmiert die andere oder so, sondern wirklich das, was ich mir selber, also was mir rechtschaffen zugefallen ist, was ich mir selber erarbeitet habe, dass ich das dann auch mit reinem Gewissen natürlich, dann können wir jetzt wieder das von Mutter Chago nehmen, mit dem rechten Verständnis, aus reinem Herzen heraus gebe. Und da bei den reinen Händen ist ganz interessant auch, was der Buddha da klarstellt, wem zu geben ist. Weil es geht noch genauer darauf ein, also wer es ganz genau wissen will, kann sich ja im Parami-Buch über Dana informieren, aber hier habe ich jetzt bloß die Personen rausgenommen. Mit dem Besitz, den der edle Sohn durch Aufbietung seiner Kraft erworben, durch den Fleiß, durch seiner Hände Fleiß im Schweiße seines Angesichts auf rechtmäßige, ehrliche Weise erworben hat, damit beschenkt er seine Eltern und erachtet und ehrt sie, ist ihnen ergeben. Von ihm aber beschenkt, geachtet, geehrt und hochgehalten, spenden ihm diese mit ihm gewogenen Herzen ihren Segen. Mögest du lange leben, möge dir ein langes Leben beschieden sein. Von ihnen aber gesegnet hat der edle Sohn Segen zu erwarten, keinen Nachteil. Ferner, da beschenkt der edle Sohn mit seinem Besitz Weib und Kind, Knechte und Arbeiter. Er beschenkt die Nachbarn seines Feldes und seiner Arbeitsstätte sowie die Feldvermesser. Er spendet für die Opfer empfangenden Gottheiten. Er beschenkt Asketen und Priester. Er achtet, ehrt sie, ist ihnen ergeben. Von ihm aber beschenkt, geachtet, geehrt und hochgehalten, spenden ihm alle diese mit ihm gewogenen Herzen ihren Segen. Mögest du lange leben, möge dir ein langes Leben beschieden sein. Von ihnen aber gesegnet hat der edle Sohn Segen zu erwarten, keinen Nachteil. Also praktisch meinem ganzen Umfeld, meiner ganzen Gemeinschaft, in der ich mich bewege, die lasse ich teilhaben an dem, was ich habe. Den gebe ich mit. Das ist natürlich kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft sozusagen. Kennen wir auch. Gut, ja, Herr, ist das Geben, und gerade auch bei kleinem Besitz ist gut das Geben. Mit Vertrauen getan ist gut das Geben, aus rechtschaffen erworbenem Besitz ist gut das Geben, mit Unterscheidungsvermögen getan ist gut das Geben. Das wurde vom Erhabenen empfohlen. Was denen, die der Spende wert, gegeben ward, das trägt reiche Frucht wie Samen gesät in gutes Feld. Also man muss schon auch ein gewisses Unterscheidungsvermögen haben, nicht einfach irgendwie mit einem Koffer voller Geld nach Indien fahren und das dort unter die Leute werfen. Ja, und Kinder hungern zurücklassen, weil man das Haus verkauft hat und ja unbedingt alles hergeben und aufgeben muss, sondern geben mit Herz und Hirn sozusagen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Aspekt, der wohl nicht umsonst in der Mitte der Aufzählung steht, der den Gipfelpunkt von Jaga Anusati darstellt. Osaga Rato, zum Geben geneigt, erfreut an Großherzigkeit, am Aufgeben, Loslassen erfreut sein. Er ist ein bisschen halbscharig, aber es heißt, zu einer Zeit aber, wenn der edle Schüler Jaga reflektiert, ist sein Geist weder von Gier noch von Hass oder Verblendung gefesselt. Recht gerichtet ist sein Geist zu einer solchen Zeit. Entgangen, entledigt, enthoben der Gier. Die Gier, Brüder, ist eine Bezeichnung der fünf Sinnenlüste. Jener edle Schüler aber verweilt dann mit einem ganz und gar dem Raume gleichenden Geist, einem weiten, hohen, grenzenlosen, frei von jedem Hass und Groll. Dadurch aber, dass sie diese Vorstellung pflegen, werden gar manche Wesen der Läuterung teilhaftig. Der Kommentar sagt, sie erreichen Nibbana, die letztendliche Reinheit. Ist ziemlich kräftig für ein Anusati. Ist jetzt nicht so überraschend, weil wir zu Anfang schon auch immer sagen, dass die Anusatis zu Nibbana führen. Aber auch hier stoßen wir eben wieder drauf, hier nochmal ganz besonders erwähnt bei Jaga Anusati, dass das eben sehr, sehr weit führt. Eben durchaus auch bis zu Nirvana. Wenn ich Vosaga, Rato zur Perfektion gebracht habe. Woher kennen wir Vosaga noch? Aus der letzten Stufe von Anapanasati. Das ist es. Das beständig Vosaga kontemplieren werde ich ein- und ausatmen. Das ist der 16. Schritt von Anapanasati. Also eben dieses Zurückgeben, das Aufgeben, das Loslassen, das Zurücklassen, das Ablassen von allem. Ist dann natürlich der Gipfel sozusagen. Und Vosaga Rato, also eben sich den Geist dahin neigen, den Geist dadurch erfreuen, durch dieses Ablassen, durch das Zurücklassen, durch das Loslassen von allem, was mit Selbst und Selbstsucht zu tun hat. Das muss man sich jetzt mal genauer durch den Kopf gehen lassen. Ich bin bei Chaga Anusati, zeigt sich, wie wunderbar die 10 Anusatis ineinandergreifen und sich gegenseitig stützen. Und auch wie das Zusammenspiel zwischen Reflexion und Kontemplation funktioniert. Da gehe ich dann bei den anderen noch weiter darauf ein, bei Kayagatasati und Anapanasati. Für mich ist es das wichtigste Anusati, von dem auch das anscheinend auch am weitesten führt. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil der stützenden Anusatis, die wir bis jetzt besprochen haben, besteht ja darin, dass sie zur Furchtfreiheit führen. Dass sie uns die Angst nehmen. Und Angst ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Festhaltens. Wenn ich keine Angst habe, kann ich loslassen. Also brauche ich die anderen Anusatis dazu, um diese Grundlage der Furchtfreiheit, der Angstfreiheit zu schaffen, die es mir ermöglicht, dann wirklich loszulassen. Zeigt sich eben gerade hier bei Vosaga besonders schön. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf den Boden runter, also von den höchsten Höhen. Gehen wir jetzt wieder auf den Bereich, in den Bereich der Normalsterblichen. Das nächste Wort ist Yajayogo, heißt bitten zugänglich, dem Bedürftigen zugewandt, der Barmherzigkeit ergeben, bereit, den Bedürftigen zu geben, die Bedürfnisse anderer erkennen. Auf fünffache Weise gibt der gute Mensch Gaben, voll Vertrauen gibt er, voll Eifer gibt er, zur rechten Zeit gibt er, freigebigen Herzens gibt er und er gibt, ohne sich und anderen zu schaden. Wenn er eben erkennt, da ist jemand, der braucht etwas. Und ich bin in der Lage, es ihm zu geben. Idealerweise erkennt er das, bevor jemand bitten muss. Aber wenn es schon soweit ist, dass er bitten muss, dann gibt es ihm eben entsprechend unter diesen Voraussetzungen. gibt da diese eine Geschichte, wo es eine Hungersnot gab und der Buddha mit seiner Schar von Hunderten von Mönchen durchs Land gezogen ist. Und dann wurde er natürlich heftigst angegriffen von den Leuten, die ja selber fast nichts hatten. Wie er denn da drauf kommt, da mit seiner Horde Bettelmönche hier von Haus zu Haus zu ziehen, obwohl sie selber schon die Reishülsen essen müssen. Und er hat darauf geantwortet: In 91 Weltzeitaltern, an die ich mich erinnere, weiß ich nicht, dass da irgendeine Familie einstmals durch Almosen geben auch nur im geringsten geschädigt wurde. Alle Familien, die reich, steinreich waren, die große Besitztümer, viel Gold und Silber, viele Schätze, viel Getreide hatten, alle diese sind es geworden durch Geben, durch Wahrhaftigkeit und durch Zügelung. Das ist so auch so ein Aspekt, wo er den Leuten die Angst nimmt. Immer diese Vorstellung, ja, wenn ihr jetzt was gebt, dann habe ich weniger oder habe ich nichts mehr. Und dann haben das die anderen. Da zeigt sich eben wieder die Furcht. Das ist beim Geben, beim Loslassen ein ganz ein wesentlicher Aspekt, der von allen Seiten bearbeitet werden muss, dass wir eben furchtfrei werden, um loslassen zu können. Das nächste ist Dana Samvibhagarato. Also hier haben wir dann endlich mal Dana, wo es wirklich um das Austeilen von Gaben, um Geben, um Teilen, um Spenden, um Almosen geben, um geht und darum, daran Freude zu haben. Also auch wieder das Rato, das sich daran erfreuen, dazu geneigt sein. Wenn vor dem Geben man sich freut und heiteren Sinns ist, wenn man gibt und nach dem Geben glücklich ist, so ist das Geben ein Gewinn. Aber natürlich, wie wir gehört haben, nicht nur dann. Fünffachen Segen, ihr Mönche, gewährt das Almosengeben. Welches ist er? Vielen Menschen ist man lieb und angenehm. Gute, edle Menschen suchen einen auf. Ein guter Ruf verbreitet sich über einen. Man erfüllt seine Pflichten als Hausvater. Beim Zerfall des Körpers nach dem Tode gelangt man auf glückliche Daseinsfährte in himmlische Welt. Das war dann der Abschluss dieses Verses. Und man sieht, dass Jhaga also wirklich die ganze Bandbreite umfasst. Von einfachen Teilen bis zum höchsten Loslassen. Und diese Reflexion führt letztendlich dazu, auch die oder zunehmend die Bedürfnisse zu erkennen, und zwar nicht nur die Bedürfnisse von Personen, sondern auch die Bedürfnisse von Situationen. Also was kann ich in dieser Situation beitragen? Was kann ich, inwiefern kann ich auf die Bedürfnisse von jemandem, mit dem ich mich in dieser Situation befinde, einlassen? Was kann ich da, was ist notwendig zu tun, zu geben, mitzugeben, mitzuteilen? Man sieht ja, dass es sich bei dem Geben letztendlich nicht nur um materielle Gaben handelt, sondern eben auch so immaterielle Gaben wie jemand Zeit geben, ein offenes Ohr leihen, Mitgefühl geben, Sila geben, vielleicht Einsatz geben, Anstrengung, Geduld geben, Mitgefühl geben, also diese ganzen Qualitäten, sind ja etwas, die sich im zwischenmenschlichen Bereich abspielen, wo man etwas zu einer Situation beitragen kann, das hilfreich ist, das gut ist. Deswegen heißt es ja auch, es gibt diese zwei Arten von Geschenken, materielle Geschenke und Geschenke des Dhamma. Das höchste Geschenk ist das des Dhamma. Es gibt diese zwei Arten des Teilens, das Teilen von materiellen Dingen und das Teilen des Dhammas. Das höchste Teilen ist das Teilen des Dhamma. Es gibt diese zwei Arten von Hilfe, materielle Hilfe und Hilfe durch Dhamma. Die höchste Hilfe ist die Hilfe durch Dhamma. Wobei hier natürlich nicht nur gemeint ist, dass ich jemand ein Buch über Buddhismus in die Hand drücke, sondern eben schon dieses Dhamma, das ich selber erfahren habe, das ich selber entwickelt habe, eben wie zum Beispiel Geduld oder Mitgefühl oder Tatkraft oder Sila, dass ich das mitteile, zur Anwendung bringe, wenn es die Situation erfordert. Oder wenn ich das erkenne, dass das ein Bedürfnis dieser Situation ist. Ja, eben wie wir schon gesagt haben, beruht das Geben auch auf Dankbarkeit und Verständnis der Daseinszusammenhänge. Es heißt ja auch immer wieder, dass man niemanden finden kann, der nicht schon mal Mutter, Vater, Tochter, Bruder, Schwester und gewesen wäre während der langen Zeit des Samsara und uns da natürlich Schutz und Unterstützung und so weiter gewährt hat. Und als gute Charaktere, die wir hier sind, empfinden wir dadurch natürlich allen Wesen gegenüber Dankbarkeit und geben ihnen mit offenen Gaben und denken uns, erkenntlich wollen wir sein und dankbar. Auch Geringes, das man uns erwies, soll nicht übersehen werden. So sollt ihr euch üben. Dieses Geben, Vergeben, Aufgeben, Nachgeben und was da sonst noch gibt an Worten, die mit Geben zu tun haben, alles das macht letztendlich den Pfad zum Pfad. Und an dieser Haltung, an dieser gewährenden, gebenden Gesinnung erkennt man auch jemand, der auf dem Pfad sich befindet. Wer von der Lehre durchdrungen ist, den erkennt man daran, dass er freigebig ist und mit offenen Händen in der Welt lebt und sich der Bedürftigen annimmt, dass ihm das Schenken und Geben glücklich macht und er seinen Geist vom Makel des Geizes befreit hat. Oder auch, wer zunimmt in Vertrauen, in Sittlichkeit, auch in Chaga, in Wissen und Weisheit, solch sittenreiner Laienjünger erlangt, was kernhaft schon hienieden. Und letztendlich die Anusatis, die wir besprochen haben, führen ja dazu, dass man vollständiges oder festes Vertrauen in Buddha Dhamma Sangha hat. Und sie führen dazu, dass wir die Sila entwickeln, die den Edlen lieb sind. Im Sotapatti Samyutta sind das die häufigsten genannten Qualifikationen eines Sotapannas. Ab und an kommt dann auch immer noch dazu, ein Strom eingetretener lebt im Haus mit einem Geist frei vom Makel des Geizes, der Kleinlichkeit, der Engherzigkeit, geneigt zum Loslassen, mit offenen Händen am Loslassen erfreut, offen für Bitten, glücklich, wenn er Gaben austeilen kann. Also wenn wir diese vier Qualitäten entwickeln, mit Hilfe der Anusatis schaffen wir es zumindest zum Stromeintritt. Wenn wir dann Chaga wirklich weiterentwickeln, schaffen wir es bis zu Nibbana. Hört sich ganz schön cool an für das bisschen Dinger, das man da zu leisten hat. Aber Buddha sagt es auch ganz deutlich, wenn wir diese Qualitäten eben entwickeln und dadurch nach und nach unseren Charakter läutern, unser Herz dann frei offen, freigiebig, großherzig wird, dann fallen eben auch diese anderen Belehrungen, die er gegeben hat, auf fruchtbaren Boden. Und wenn dann ein Bhikkhu oder ein Mensch Vertrauen, Sittlichkeit, Gelehrsamkeit, Jaga und Weisheit besitzt und sich denkt, ach, möge ich doch durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft hier und jetzt in die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfrei ist, eintreten und darin verweilen. Und durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft tritt er hier und jetzt in die Herzensbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfrei ist, ein und verweilt darin. Da muss man sich das dann nur wünschen. Dann geht es. Wenn die nötigen Voraussetzungen geschaffen sind, ist es möglich. Aber die müssen eben da sein, erst einmal. Die muss man sich erarbeiten. Und weil das so ist, dass man mit den Anusatis sehr weit kommen kann, sagt der ehrwürdige Mahakachana, oder spricht von den sechs Anusatis als dem Mittel der Erlösung. Wunderbar ist es, ihr Brüder, erstaunlich ist es, ihr Brüder, wie da jener Erhabene, der Kenner, der Seher, der Heilige, der vollkommen Erwachte, den Weg aus der Enge ins Freie erkannt hat, zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Sorgen und Klagen, zur Aufhebung von Schmerz und Trübsal, zur Erreichung des rechten Pfades und zur Verwirklichung des Nibbana, nämlich die sechs Gegenstände der Betrachtung. Mahakachana kennen wir als einen, der wirklich sehr tief blicken konnte. Und auch hier im anderen Anguttara-Abschnitt heißt es, zur völligen Erkenntnis der Gier, des Hasses, der Verblendung von Zorn, Wut, Verkleinerungssucht, Herrschsucht, Neid, Geiz, Gleisnerei, Falschheit, Hartnäckigkeit, Heftigkeit, Dünkel, Hochmut, Rausch und Lässigkeit, sowie zu deren Durchschauung, Überwindung, Vernichtung, Erlöschung, Abwendung, Zerstörung, Entäußerung und zur Loslösung von ihnen, sind sechs Dinge zu entfalten. Welche sechs? Die Betrachtung über den Erwachten, über die Lehre, über die Mönchsgemeinde, über die Sittlichkeit, über die Freigebigkeit und über die Himmelswesen. Das wollen wir doch jetzt gleich nochmal ein bisschen üben. Wenn ich über die Anusatis rede, mag sich das ein bisschen ähnlich anhören, als würde ich euch Anteile an Timeshare-Ferien-Apartments verticken wollen. Und bin mir sicher, dass nach Ende der Vortragsreihe ich als der Anusati-Fried bekannt sein werde. Aber das hat schon auch seinen Grund. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass man sich große Frustration ersparen kann, wenn man sich mit den Anusatis auseinandersetzt und sich nicht durch die Vipassana-Propaganda davon abbringen lässt. Weil seit den 60er Jahren, wo dann die Amis mal kurz durch Südostasien gerauscht sind und mal hier und da einen Vipassana-Kurs gemacht haben für eine Woche oder zwei und dann zurückgekehrt sind und Meditationskurse verkauft haben und das als Buddhismus propagiert haben, ist diese Propagandamaschinerie sehr groß gewachsen und hat sich sehr stark festgesetzt in den Köpfen der Menschen, dass das wäre die buddhistische Praxis. Ja, das kann man so sehen, das hat aber dann durchaus gewisse Gefahren. Ein klasse Beispiel ist mir jetzt jüngst wieder untergekommen. Also man kennt den Spaß ja schon seit 40 Jahren und es ist jetzt nichts Neues für mich. Aber das ist wirklich sehr schön. Der Bernd übersetzt gerade ein Buch vom Tanissaro Bhikkhu. Und ich hätte immer gern, dass Schüler vom Tanissaro Bhikkhu oder von den Bhikkhus, wo wir übersetzen, die deutschsprachig sind, das dann das Endergebnis dann nochmal anschauen, ob das auch alles so mit dem Sprachgebrauch des Autors übereinstimmt. Und der Walter, der hat mir schon öfters geholfen bei den anderen Büchern vom Tanissaro Bhikkhu und hat das gemacht. Er ist ein langjähriger Schüler vom Tanissaro Bhikkhu und deswegen habe ich ihn auch jetzt wieder angeschrieben und habe mal vorsichtig angefragt. Also wir machen das gerade und ich würde das dann gern schicken, dass du mal drüber schaust. Und dann schreibt er mir zurück, er ist da leider nicht der geeignete Mann dafür, weil er ist jetzt kein Theravada-Buddhist mehr. Er hat jetzt über 20 Jahre intensiv meditiert, bestimmt 2 Jahre davon, wenn er es zusammenrechnet, im Retreat verbracht. Und er hat immer noch keine Erleuchtungsstufe erreicht und er kennt auch niemand aus seinem Umfeld, seinem Sangha, der eine Erleuchtungsstufe erreicht hätte. Und er hat auch den Tanissaro gefragt, ob er den jemand kennt, der eine Erleuchtungsstufe erreicht hätte, also von den Laien rundherum. Und er hat ihm keine Antwort gegeben. Und deswegen ist er fest davon überzeugt, dass der auch niemand kennt, der eine Erleuchtungsstufe erreicht hat. Und deswegen findet er das Ganze jetzt für einen Riesenschmarrn und es ärgert ihn maßlos, dass er 20 Jahre verschwendet hat. Und das ist jemand, der Jhanas erreicht hat. Tanissaro Jhanas, sage ich jetzt mal, aber der Jhanas erreicht hat. Ja? Was sagt uns das? Da fällt es vom Bohr weg.
Diti ist nicht Samadhi.
Ja, Diti ist nicht Samadhi und vor allen Dingen der edle achtfache Pfad ist schon so aufgebaut, wie er aufgebaut ist, weil es einen Sinn macht. Und von hinten her anzufangen, macht einfach keinen Sinn. Das endet häufig in großer Frustration. Und deswegen muss ich von vorne her anfangen. Und dazu muss ich rechte Ansicht aufbauen. Was ist Teil der rechten Ansicht? Was ist das Erste, was bei der rechten Ansicht angesprochen wird? Geben ist sinnvoll. Ja? Und so weiter. Dann kommen diese ganzen anderen Geschichten. Bis es dann zu Sila, zum rechten Lebenserwerb und so weiter geht. Also alle diese Dinge, die ersten Glieder des Achtpfades, werden durch die Anusatis gestärkt, gestützt, bilden das Fundament dafür aus, damit ich letztendlich von der Reflexion zur Kontemplation den letzten Gliedern des Achtpfades weiterschreiten kann.
Und sonst gibt es ja auch die Vorschaltlehren. Ne?
Richtig.
Ja, aber hat er nicht mitgelernt beim Tanissero?
Offensichtlich nicht. Der Tanissero macht zwar viel mit Suten und so weiter, aber anscheinend verkauft sich einfach Meditation, Vipassana und so weiter besser. Das ist das, was die Leute hören wollen, das ist das, was die Leute hören. Das kommt ja auch noch dazu. Ich will jetzt nicht an Tanissero die Schuld geben. Aber diese Vipassana-Propaganda ist so fest in den Leuten drin. Ich bin ja das beste Beispiel. Mir ist ja auch erst vor relativ kurzer Zeit aufgegangen, wie wichtig die Anusatis sind. Warum ich mich jetzt auch intensiv damit beschäftige. Weil eben auch mir durch diese Vipassana-Propaganda der Block im Hirn saß, dass ich das gar nicht sehen konnte, auch wenn ich schon 5-mal gelesen habe.
Aber was verstehst du, also was muss ich, check's immer nicht, was verstehst du unter Vipassana-Propaganda, aber was propagieren die Vipassana?
Sitzen. Das ist die Übung. Reflexion ist keine Übung.
Okay.
Ja, nur Vipassana und von mir aus auch für die anderen, da gibt es auch noch ein paar, die Samatha üben können, aber das ist Üben. Den Bauchnabel betrachten und versuchen irgendwo einen Blick auf Vergänglichkeit zu erhaschen und das mit möglichst viel Intensität. Ja? Möglichst ein Retreat machen, je intensiver, je länger, desto besser. Da schirmen wir dann durch. Ja, habe ich schon in meiner Mönchszeit kenne ich das schon. Ja, wir fahren jetzt dann nach Burma und machen einen Metta-Jhana-Retreat einen Monat lang. Ja, einen Monat, da haben wir einen Lehrer, der macht dann, bringt uns Metta-Jhana bei, das haben wir in einem Monat, haben wir das drauf. Das geht dann schon. Ja, und also, oder ich mache jetzt schnell mein Sotapanna-Diplom, gehe jetzt zum Paok oder zum Mahasi oder weiß der Teufel was. Und das ist einfach das, was du als Anfänger, wenn du mit einem Meditationskurs anfängst, das ist das Erste, was du mitkriegst. Und du bist so offen und du bist so, was ist hier los? Und es senkt sich rein. Und es macht so einen Block, dass man diese ganzen wertvollen Geschichten, die Paramitas zum Beispiel, auch da bin ich erst Jahre später draufgekommen. Und jetzt die Anusatis, ja, lauter diese Sachen, das ist ja nicht wirkliche Praxis. Wirkliche Praxis ist einfach, wenn man sitzt.
Ja, du hast aber auch dann da in dem Sinn kaum einen Effekt. Wenn du natürlich jetzt jemand hast, der jetzt neugierig ist und so willensstark ist, dann kannst du natürlich mit diesen Konzentrationsgeschichten ganz tolle Effekte haben.
Genau,
du kannst das erleben. Sobald du den hast, hast du deine Jhana-Junkies oder was weiß ich. Und es ist im Zen läuft das Gleiche mit den Koans.
Ja,
das genau. Geht. Und dann hast du einen Effekt und dann machst du Fortschritte. Nur in welche Richtung? Du rennst halt im Hamsterrad.
So ist es. Ganz genau.
Bedingt wahrscheinlich, wenn der Geist so weit ist und dass die durch diese Grundlagen, was du ja auch genannt hast, wahrscheinlich kann der Geist atmen, also ruhiger werden und so weiter und so fort. Und dann kann es erst in diese Richtung gehen.
Ja, aber ich meine, ich kenne das aus Wat Pananachat. Da wollten Leute in die Bibliothek und die Sutten lesen. Nix. You go to your kuti and practice. Ja? Deswegen haben viele von diesen Mönchen haben überhaupt gar keine Ahnung, was der Buddha eigentlich gelehrt hat. Solche Dinge haben die noch nie gehört. Ja? Also einfach bloß you practice. Ja, dass der Buddha auch von Gelehrsamkeit, von Verständnis und so weiter gesprochen, diese ganzen Daseinszusammenhänge und so, die er erläutert hat. Wissen die alle nicht. Die können zwar nette Geschichten erzählen, aber letztendlich ist ihre Vorstellung von Praxis auch durch diese Vipassana-Propaganda total geprägt. Die verstehen das nicht, dass sie Westler sind und Dahikima sind, während die Achans, die sind von Chlor auf mit Buddhismus, mit den buddhistischen Geschichten, mit diesen Konzepten aufgewachsen. Das ist was anderes. Ja? Und so, also Und das wird dann natürlich weiter propagiert, weil die haben es so gelernt und so geben sie es weiter. Und wenn sie die Robe ablegen, dann müssen sie sowieso schauen, was die anderen hören wollen, damit sie ihren Lebensunterhalt erwirtschaften können durch ihre Kurse. Und so setzt sich das Ganze fort und multipliziert sich. Und dann gibt es Vipassana-Lehrerausbildung und. Die vermehren sich ja wie die Karnickel.
Ja, da kommt mir ja so vor, dass man als man ja als Formel zum Beispiel aufsetzen will. Und dann will man ja so praktizieren und so weiter.
Aber und dann sind die dann genauso frustriert. Und deswegen, wenn du die Geschichte der Vipassana-Lehrer anschaust, ist ja völlig aberwitzig, wie da immer ein Guru den nächsten ersetzt. Und dann plötzlich hast du so Aussagen von Vipassana-Lehrern, ja, erst wie ich Punjaji getroffen habe, habe ich überhaupt verstanden, was Vipassana ist und so weiter. Das sind Leute, die schon 10, 20 Jahre gelehrt haben, dann treffen sie irgendwann so einen indischen Guru und der, dann sind sie plötzlich, wissen sie jetzt, was vorher 20 Jahre lang gemacht haben und erzählt haben und so. Also völlig wahnsinnig. Oder dann ist mal ein paar Org in und dann ist mal Mahasi in und dann ist Thich Nhat Hanh in, je nachdem, wo die Kundschaft sich gerade orientiert, da muss ich hinterherhecheln und muss denen dasselbe bieten, weil ich muss mir ja Frau und Kind erwähnen. Ja. Also es sind lauter diese Geschichten, die dann wieder zurückwirken, weil ja die schreiben ja auch alle Bücher und verbreiten ihren Krampf immer weiter. Und das ist das, was die meisten lesen. Die wenigsten lesen ja das, was der Buddha gesagt hat, sondern die lesen ja Second-Hand-Literatur. Ja? Und das wirkt dann alles zusammen und irgendwann denkst du, das passt doch nicht. Und dann geht es so wie am Walter und sagst, nach 20 Jahren, jetzt habe ich mich so angestrengt und habe alles Mögliche gemacht und bin immer noch nicht erleuchtet. Ja, das muss ja ein Krampf sein. Ja, also das ist kein Einzelfall.
Die wollen irgendwann mal, wenn die Götterboten nicht mehr Boten, sondern Untermieter sind, das bringt doch alles gar nichts. Und dann landen sie halt sonst wo, Ramana Maharshi oder sonst irgendwas.
Deswegen versuche ich wirklich mit aller Macht, euch die Anusatis nahe zu bringen. Und zu versuche euch zu erklären, was der Sinn dieser Anusatis ist, wozu die gut sind, wozu die notwendig sind. Und eben gerade auch der Punkt mit der Furchtfreiheit. Das ist unabdingbar, wenn ich loslassen will. Und loslassen ist unabdingbar, wenn ich frei sein will. Ja. Also das wirkt alles zusammen, aber es wirkt halt langsam. Es ist jetzt nicht, sondern es geht ein ganz langsames Umschichten im Geist, eine ganz langsame charakterliche Veränderung. Ich meine, letztendlich werden wir in Deutschland, werden ja sowieso prädestiniert dafür, weil wir ja so Leute wie Davis, Hecker und Schäfer haben, ja, die diese Geschichte schon lange erzählen. Vielleicht ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen dröge, aber letztendlich ist das, was die auch propagieren. Das erste Mal ein ganz langsames Umschichten, eine charakterliche Veränderung stattfinden muss, bevor man dann den Endspurt ansetzt, ja? Wo die Grundlage dann geschaffen ist.
Das kann ja auch im nächsten Leben sein.
Pfeif drauf. Hey, Samsara ist so lang. Wichtig ist, wir sind auf dem Weg und wir können nicht mehr zurück. Also ich meine, es hat mir ja irgendwo amüsiert, wie ich das gelesen habe von Walter. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, so kannst du überhaupt gar nicht mehr denken. Das geht gar nicht. Ich darf nie auf so eine Idee kommen, ja, zu sagen, jetzt habe ich 20 Jahre da hingewirkt und bin immer noch nicht erleuchtet. Das ist alles ein Krampf.
Ja, und was macht er jetzt mit dieser?
Jetzt weiß ich jetzt nicht, was er so macht. Ja, er erzählt mir irgendwas von westlicher Wissenschaft und Buddhismus. Wenn es nur Buddhismus gibt, dann waren alle nur arm und dumm und werden am Existenzminimum herumkrebsen. Aber weil es eben die Aufklärung und das Christentum und den Protestantismus gibt, deswegen geht es uns so gut, wie es uns jetzt geht und lauter so Zeug. Ja, ich habe gesagt, das lass mal gut sein. Ja. Ja, also wenn das jetzt ein Einzelfall wäre, wäre es tragisch. So finde ich es eigentlich eher amüsant, weil ich es so oft schon gesehen habe.
Ja, für ihn ist es tragisch. Mhm. Weil man wie noch muss dem dran sein praktisch, dass du sagst, an der Lehre und dann doch daneben.
Ja.
Irgendwo,
ne? Also das ist aber praktisch. Es kommt halt immer wieder vor und es liegt halt meines Erachtens auch dran, wie die Lehre vermittelt wird. Mhm. Und was sagt er? Wenn er was anderes erzählt.
Nur total auf die Erleuchtung hin, ja. Das sieht und so.
Ja, vor allem auch diese Chana-Geschichten. Also, wenn ich merke es bei meinem Schwager, die schon lange Buddha-Haus-Anhänger sind, und jetzt halt fängt er an zu sagen, warum werden Buddhismus, warum ist der eigentlich in Indien ausgestorben? Ist doch was nur für die Elite sozusagen, weil es bei ihm mit den Chanas nicht klappt und das kriegt aber immer verzeiht, dass du irgendwie Chanas haben musst. Und jetzt halt ist die ganze Geschichte für ihn irgendwo fragwürdig sozusagen. Ja. Ne?
Weil er es nicht versteht. Mhm. Also es geht nur um Dukkha und das Ende von Dukkha. Und wenn ich sehe, dass Dukkha weniger wird, dann mache ich was richtig. Und das ist alles, worum es geht. Als andere irgendwas zu erreichen zu wollen und keine Ahnung, Zustände, Erlebnisse, Erfahrungen nachzujagen, das geht alles in die verkehrte Richtung. Ich muss schauen, dass Dukkha für mich und für die Leute um mich herum weniger wird. Nur darum geht es. Es ist zwar, ist jetzt auch nichts Besonderes irgendwie, auf der einen Seite, wenn ich nach Erfahrungen süchte, auf der anderen Seite, was soll ich denn sonst da? Das ist doch der Sinn des Lebens.
Genau.
Dass es immer leidfreier wird. Immer heller, immer offener, immer weiter im Geist. Dieser weite, offene Raum, von dem der Buddha spricht, wenn man eben auch gerade mit Jaganusati vorankommt. Ja, besser kann es nicht sein.
Also das heißt, die meditieren nur und sonst nichts anderes.
Weil Vipassana.
Genau, ja, die meditieren. Die wissen ja nichts anderes.
Ja.
Du kannst ja froh sein, wenn du beim Vipassana-Kurs mal nebenbei was über die vier edlen Wahrheiten hörst.
Nee, das darf man alles. Also ich habe das ja früher auch ausprobiert. Ist es verboten, ein Buch aufzuschlagen? Ja. Und da werden jeden Tag die gleichen Geschichtlein vorgelesen, die man schon in- und auswendig kennt und die also gar nichts mit dem. Die sind so daneben eigentlich auch, dass man davon überhaupt nicht profitieren kann, nicht wirklich Einsicht bekommt. Also.
Ja, nicht denke.
Ja, genau. Und
Also man könnte meinen, wenn man lange meditiert, dass einem dann vielleicht auch mal ein Licht aufgeht, aber das ist dann doch nicht so.
Dann müsste jetzt der Dinge dazu. Das ist aber das, was sie meinen, dass ihnen ein Licht aufgeht. Einfach so. So wie jemand zufällig einen Schalter einschaltet oder so. Und dann werden sie erleuchtet. Schon, ich meine, wenn ihr den letzten Newsletter gelesen habt, dann wisst ihr, dass Buddhisten nicht erleuchtet werden. Aber die wollen es halt gern.
Naja, aber es geht ja doch letztlich um den mittleren Weg. Also es geht auch nicht ohne Meditation. Also es heißt halt...
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, weil man muss halt wissen, wo was seinen Platz hat.
Genau, also ohne Samatha geht es halt auch nicht.
Natürlich nicht. Aber dafür sind ja auch die Anusatis da. Genau. Dass ich hell wäre, freudig wäre und des freudigen Geist sammelt sich. Mhm. Und wenn dann auf Grundlage dieser Sammlung, weil da ist der Geist ja schon recht gerichtet, genau, durch die Anusatis, da kann ich dann weitermachen mit der Kontemplation oder Meditation, wie du es nennen willst. Aber wenn die Grundlage nicht da ist, wo meditiere ich denn dann hin?
Also ein Techniktraining. Das ist im Prinzip Radeln auf dem Home-Trainer 40.000 Kilometer gefahren im Wohnzimmer und nirgendwo hinkommen. Ja. Ja. Da können wir dann lieber aufs Klapprad und naja, draußen rum und kommen tatsächlich voran.
Genau. Gut, also noch ganz kurz. Nächstes Anusati wäre Deva Anusati. Aber da drücke ich mich drum. Nein. Das überlasse ich René, weil der, also ich verstehe es nicht. Ach, kann damit nichts anfangen, vielleicht bringt er irgendwas Sinnvolles zusammen.
Achso, der macht das
an. Der macht es dann nächstes Jahr im Frühjahr, macht der Deva Anusati. Und ich mache dann mit Marana Anusati weiter.
Nächstes Mal.
Wurde mir gewissen, weil ich im Programm Deva geschrieben habe.
Ja, ja, nee, Deva ist weg. Also das traue ich mir nicht zu.
Okay.
Gut, das war's erstmal. Schönen Abend.